Zu dieser Sendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Lebenshilfesendung heute mit dem Thema Sicherheit durch Prävention, Zivilcourage. Wie helfe ich mir und anderen? Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn immer wieder klagen die Polizei oder auch Gewaltopfer darüber, dass die Leute in der Umgebung teilnahmlos zuschauen, wenn andere zu Schaden kommen oder sogar brutal verletzt werden. Manchmal sind das sogar Fälle, in denen ein Helfer sich überhaupt keiner Gefahr aussetzen würde, wenn er eingreifen würde. Zum Beispiel blieb Anfang dieses Jahres ein älterer Mann in Landshut nach einem Sturz längere Zeit bewusstlos auf dem Gehweg liegen, mitten im Winter bei eisigen Temperaturen. Und das, obwohl die Passanten sich rundherum an dem Gestürzten vorbeidrängten und auf der Straße auch wirklich viel los war. Endlich rief irgendjemand die Rettungskräfte an, aber als die dann vor Ort eintrafen, war der Anrufer auch schon wieder weg und der alte Mann befand sich bereits in einem lebensbedrohlichen Zustand. Wie ist so etwas möglich, fragen sich alle hinterher auf einer belebten Straße. Umgekehrt gibt es aber auch wieder die Fälle, in denen Menschen mutig eingreifen und dabei sogar ihr eigenes Leben riskieren. Da gibt es etwa den bekannt gewordenen Dominik Brunner, der ein paar Kinder vor einem brutalen Angriff Jugendlicher in einer Münchner S-Bahn schützte und dabei selbst zu Tode geprügelt wurde. Oder am vergangenen 11. September, da haben wir an die Attentate vor 15 Jahren in den USA erinnert. Und da gab es neben dem schrecklichen Terror am Ground Zero auch die vielen stillen Heldentaten der Feuerwehrleute oder auch Hausmeister in den eingestürzten Türmen, die unter Lebensgefahr vielen Menschen aus den Häusern herausgeholfen haben. Oder es gab die Passagiere eines weiteren entführten Flugzeuges, die eingegriffen haben, dann die Täter davon abgehalten haben, das Flugzeug in ein weiteres Gebäude zu stürzen, die dann auch alle selbst ums Leben kamen, weil das Flugzeug doch abstürzte, aber doch ohne weiteren Schaden anzurichten. Also es gibt diese Fälle von Heldentaten und auch von kleinerer Zivilcourage auch heute noch. Und wir wollen uns heute davon erzählen lassen und davon, wie können wir im richtigen Moment richtig handeln. Dafür ist bei uns zu Gast der Leiter der Kriminalprävention in München bei der Münchner Kriminalpolizei. Er ist seit über 30 Jahren beschäftigt mit dem Thema. Herzlich willkommen im Studio München, Herr Arno Helfrich.
Grüß Gott.
Herr Helfrich, kennen Sie eigentlich auch solche Fälle von Zivilcourage, in denen Menschen beherzt eingegriffen haben und dabei entweder eine Gewalttat verhindert haben oder der Polizei geholfen haben, einen Täter zu fassen?
Gott sei Dank, ja. Also ich denke auch, um so diese etwas bedenkliche Schilderung ein bisschen aufzuheben, ich glaube, es wird erheblich mehr geholfen, als man glaubt. Natürlich erfährt man von den Fällen, wo nichts getan wurde, sehr schnell, weil das auch die Presse gerne aufgreift. Aber diese kleinen Heldentaten, so wie Sie es beschrieben haben, sind mit Sicherheit in der Mehrzahl, von denen aber auch die Polizei häufig nichts mitbekommt. Aber wenn man sehr viel, so wie ich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, erlebt man doch sehr vieles. Wenn Leute desorientiert, eventuell auch angetrunken, in S-Bahn oder U-Bahn unterwegs sind, dass es dann Leute gibt, die ihnen weiterhelfen auf dem Weg, dass wir auch, wenn Situationen auftauchen, wo sich vielleicht Auseinandersetzungen anbahnen, dass dann der eine oder andere eingreift und sagt, kann man mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich denke, speziell diese Fälle sind eindeutig in der Überzahl.
Es geht da jetzt nicht nur darum, irgendwelche gesetzeswidrigen Taten zu verhindern, sondern es geht auch darum, einfach auch einem Menschen, der ganz offensichtlich nicht klarkommt, da einzugreifen, dem zu helfen, auch wenn das jetzt nicht mein persönlicher Freund ist.
Genau, also das erleben wir jetzt momentan natürlich in München durch das Oktoberfest relativ häufig, dass viele Menschen aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses etwas desorientiert sind. Da ist man vielleicht eher mal so gewillt zu sagen, naja, wer da sich in die Gefahr begibt, muss sich auch selber wieder raushelfen, aber das hat seine Grenzen. Und da stellen wir schon fest, dass immer wieder auch um solche Menschen sich gekümmert wird. Bei Straftaten ist es in der Regel so, dass man schon Leute erkennt und entdeckt, die dann wirklich helfen. Es gibt aber leider auch immer wieder welche, die aus verschiedensten Gründen sich dann gar nicht melden oder sich vielleicht ein bisschen verstecken. Das hat aber verschiedene Gründe, die jetzt nicht nur in der Person, sondern auch in der Situation sich wiederfinden.
Wenn wir jetzt über Zivilcourage reden, das ist ja dann ein weiter Begriff. Die Polizei, die verteilt ja oft auch Preise für oder Auszeichnungen für Menschen, die mit besonderer Zivilcourage zugepackt haben in einem wirklich kritischen Fall. Was fassen Sie denn alles unter Zivilcourage?
Zivilcourage ist im Endeffekt übersetzt aus Lateinisch und Französisch zusammengesetzt das Wort Bürgermut. Und es ist nichts anderes als ein mutiges Verhalten, mit dem jemand seinen Unmut oder über etwas ohne Rücksicht auf mögliche Nachteile versucht zu helfen oder richtig zu stellen. Und darüber hinaus auch das Hilfeverhalten für eine Person in Not, und zwar mit und ohne Einschluss eines persönlichen Risikos. Denn das ist jetzt von der Zivilcourage natürlich nicht gefordert, dass ich nur dann helfe, wenn ich selber keinen persönlichen Nachteil davontrage. Wobei ich sehr häufig das bisschen verwechselt wird. Also es ist nicht immer gefragt, dass man sich persönlich mit seinem Körper einbringt, wenn man also eine Schlägerei zum Beispiel beobachten würde, wo sichtlich Angetrunkene miteinander eine Auseinandersetzung haben. Also da wirklich persönlich einzugreifen, ist aus meiner Sicht nicht immer sinnvoll und das ist von der Zivilcourage auch gar nicht gefordert. Sondern wenn Sie dann in dieser Situation zum Handy greifen und die Polizei anrufen, die 110, die ja rund um die Uhr besetzt ist, oder Sie benutzen Nothilfeeinrichtungen, die wir sehr häufig oder fast immer an öffentlichen Haltestellen von Nahverkehrsmitteln finden, dann ist die Zivilcourage aus meiner Sicht durchaus erfüllt. Und wenn Sie dann ein Opfer noch erkennen und für das auch noch den Arzt verständigen oder vielleicht auch selber dann an das Opfer herantreten, bitte nicht an den Täter, dann ist aus meiner Sicht alles, was die Zivilcourage fordert, auch erfüllt.
Das heißt, es geht nicht darum, dass man sich unnötig in Gefahr bringt. Ich erinnere mich daran, ich habe früher als Studentin auch an Selbstverteidigungskursen teilgenommen und da sagten die Anleiter auch immer, bitte wendet diese Sachen nicht an. Wenn es ernst wird, dann macht einen großen Bogen um die Situation. Das heißt, es geht nicht darum, dass man da immer sofort, sobald man etwas sieht, selber hinzustürzt.
Also es ist nicht gefordert, dass Sie sich um jeden Preis selber in Gefahr begeben. Ich denke, es gibt sehr oft die Möglichkeit, unkompliziert Hilfe zu holen, zum Beispiel übers Handy, das ja heute nahezu jeder dabei hat. Und wenn Sie heute, wenn Sie diese Selbstverteidigung ansprechen, dann ist das auch etwas, was man immer üben muss. Also es gibt ja viele Selbstverteidigungstechniken, die nicht auf Angriff, sondern wirklich auf Verteidigung ausgelegt sind. Aber auch das müssen Sie wirklich regelmäßig üben. Und insofern ist es nicht zwingend für die Zivilcourage notwendig, dass man sich da zu verteidigen weiß durch körperlichen Einsatz. Der Hasenfuß ist mit Sicherheit mal, wenn man selber angegriffen wird, die bessere Lösung als der große Held. Ist natürlich für Männer in der Regel relativ schwierig, weil die immer sehr schnell mit einer deutlichen Klärung einer Situation arbeiten, während Frauen das vielleicht eher verbal oder eher ausgleichend versuchen zu lösen. Aber dafür gibt es auch von uns als Polizei, und ich denke, das bieten andere Polizeien in Bayern und in Deutschland an, Zivilcourage-Kurse, wo man solche Situationen einfach mal üben kann und sich dann überlegen kann, was würde ich denn da tun?
Selbst dann gelähmt sind und fast gar nicht so richtig wissen, was tun. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, Herr Helfrich, wenn ich dran denke, man geht an der Kneipe vorbei am Abend und da sind ein paar, die werden laut und schubsen sich gegenseitig. Ist natürlich auch immer eine Frage, ab wann ruft man die Polizei? Man hat vielleicht auch manchmal Angst, da anzurufen, dass die dann ankommen, die Polizei dann ankommt und sagt, also wegen so einer Sache, da müsst ihr uns jetzt nicht extra rufen. Ab wann greift man denn zum Handy?
Also im Endeffekt gibt es da keinen festen Gradmesser, sondern das ist eine Einschätzung der Situation. Und wenn Sie sehen, dass jemand in Not ist, dann ist es genau der Notfall. Wenn Sie selber in Not sind, dann ist es auch der Notfall und dafür ist der Notruf auch da. Und auch wenn sich im Nachhinein die Situation als nicht so brisant herausstellt, ist sie zumindest bereinigt und wir klären den Fall. Und das ist nicht immer notwendig, dass wenn wir irgendwo hinkommen, dann auch eine Strafanzeige folgt oder wir einen längeren Vorgang dann zu bearbeiten haben, sondern wir sind wirklich auch für solche kleineren Störungen zuständig, die wir dann vor Ort auch vielleicht mit den Beteiligten so klären können, dass jeder wieder friedlich seines Weges gehen kann.
Das heißt, lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig?
So würden wir uns so wünschen, dass wir auch von diesen Fällen ein bisschen mehr mitbekommen. Und Sie müssen sich dann auch einmal in die Situation eines Opfers hineinversetzen. Sie würden irgendeinem Angriff ausgesetzt und Sie sehen, dass das jemand beobachtet und der tut nichts. Und aus diesem Gedanken heraus ist es aus meiner Sicht und der Sicht der Polizei überhaupt durchaus angebracht, da Hilfe zu holen und die Hilfekette in Schwung zu bringen.
Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig anrufen, die Polizei. Also wir kriegen dann hinterher nicht Ärger von Ihnen, wenn es dann sich hinterher doch nicht allzu kritisch herausgestellt hat. Aber das ist oft dann die Frage, lohnt sich vielleicht auch manchmal stehen zu bleiben und die Sache ein wenig zu beobachten, wenn man Zweifel hat?
Natürlich sollten Sie sich schon erstmal einen Eindruck von der Situation machen. Das kann auch einmal so sein, dass man einfach, Sie hätten jetzt einen verbalen Streit in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder im Bus, dass Sie sich dann einfach an den vermeintlich Unterlegenen wenden und sagen, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und dann sehen Sie schon, wie der oder diejenige reagiert. Also wirklich dann denjenigen, der angegriffen wird oder der diesen Angriff erleiden muss, dass man dem versucht zu helfen. Also nicht so den Angriff wagen und sofort den Aggressor ansprechen und was man sich zum Beispiel sagen, lass die Frau in Ruhe. Das ist möglicherweise eine Situation, auf die der Aggressor schon wartet und dann haben Sie sofort einen weiteren Punkt, wo er angreifen kann und wo er aus seiner Erregung gar nicht rauskommt. Aber wenn Sie ihn ein bisschen ignorieren würden, den Angreifer, und versuchen, an den Verletzten oder an die angegriffene Person ranzutreten, dann nehmen Sie schon mal sehr viel Schwung aus der Situation raus.
Also erst den Angegriffenen zuerst ansprechen, kontaktieren, das zeigt dem Aggressor dann auch, dem Angreifer auch, dass derjenige nicht alleine ist, also dass er es vielleicht doch nicht mit dem Schwächeren zu tun hat. Ich kann mir auch vorstellen, gerade so Situationen in der U-Bahn, dass viele gucken und sich nicht so richtig trauen, aber wenn einer den ersten Schritt tut, dann auch vielleicht sich mit dazustellen.
Ja. Das sind ja verschiedene Gründe, warum man nicht hilft. Auf der einen, also das kann sein, dass man sagt, mei, das ist ein üblicher Partnerschaftsstreit, was soll ich mich da einmischen, es geht mich ja überhaupt nichts an. Der andere möchte meinen vielleicht, dass er sagt, ich bin unterwegs, ich habe einen Termin, ich habe jetzt keine Zeit und wenn ich jetzt helfen würde, dann muss ich als Zeuge zur Verfügung stehen, dann muss ich ewig warten, bis die Polizei da ist. Möglicherweise werde ich selber angegriffen. Oder es ist der Gedanke, dass man sagt, ich weiß ja gar nicht, was ich jetzt tun soll. Also wie wäre denn jetzt die richtige Reaktion? Und bevor ich jetzt was falsch mache, mache ich lieber nichts.
Und wenn dann aber jemand aufsteht, dann melden sich oft auch andere.
Und das ist so eine Erfahrung, die man immer wieder macht. Wenn dann mal einer sich dazu durchgerungen hat zu helfen, dann ist es in der Regel einfach, andere auch dafür zu begeistern. Und die helfen dann mit und versuchen, die Situation einigermaßen zu bereinigen.
Eine weitere Situation, also wir haben jetzt gesprochen vor allem darüber, wenn es so zu Handgreiflichkeiten und so kommt, wie man dann damit umgeht, sowohl wenn man es auf der Straße beobachtet, als auch vielleicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine weitere Standardsituation, in der wir es mit Menschen zu tun haben können, die sehr aggressiv sind, ist im Auto, auf der Straße. Also wer hat das nicht schon gesehen? Einen, der von hinten rankommt, drängelt, die Geschwindigkeit weit überschreitet. Ich habe sogar schon auf der Autobahn erlebt, dass einer einem anderen, der nicht weichen wollte, hinten an die Stoßstange gefahren ist. Und dann ist der klassische Fall, das geht alles so schnell. Man möchte sich dann gern die Nummer merken, die hinten auf dem Auto steht, aber ist damit selber beschäftigt, da aus der Gefahrenzone zu kommen, hat sich die Nummer nicht gemerkt. Gibt es da irgendetwas, was man tun kann in so einem Fall?
Also in dem Moment, wo es wirklich zu einer Sachbeschädigung kommt oder man selber verletzt ist, dann denke ich, wird man schon versuchen, alles zu tun, um demjenigen in irgendeiner Art und Weise noch habhaft zu werden, dass man dem nachfährt, sich das Kennzeichen aufschreibt. Aber das ist eine ähnliche Situation wie das Rauchen oder das Alkoholtrinken in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist immer die Frage, ob es denn der Anlass wert ist, dann einen größeren Streit oder vielleicht sogar eine körperliche Auseinandersetzung vom Zaun zu brechen. Und auf der Autobahn erlebe ich natürlich auch immer wieder, dass man dann seine Drängler hat. Manchmal, das ist für einen Mann vielleicht ein bisschen schwerer, gibt man einfach nach, wenn man denkt, naja, der Klügere gibt nach, dann ras halt zu, lass mir meinen Frieden. Natürlich kann das eine oder andere den Tatbestand einer Nötigung erfüllen, dass man dann auch eine Anzeige machen könnte. Aber es ist immer die Frage, steht es denn dafür? Oder geht man nicht dem Ganzen einfach ein bisschen aus dem Weg? Natürlich kann man auch den Gedanken hegen, da fährt er weiter so. Vielleicht gefährdet er auch noch andere. Also wenn ich dann das Gefühl habe, trotzdem eine Mitteilung an die Polizei zu machen, dann kann man das tun, dann wird der vielleicht auch zur Rechenschaft gezogen. Trotzdem wird in der Regel Aussage gegen Aussage stehen und der wird es nicht zugeben, dass er gedrängelt hat. Und insofern ist auch die Beweislage für ein Gericht äußerst schwer. Und sich da einfach noch einmal kurz zu vergegenwärtigen, was habe ich für eine Situation, macht es jetzt wirklich Sinn, um jeden Preis da eine Verfolgung in die Wege zu leiten, den Gedanken sollte man dann auch nicht ganz vergessen. Aber man ist selber natürlich auch dann unwillig oder vielleicht hat man einen schlechten Tag und man ist stinksauer auf irgendwas anderes und dann kommt es gerade recht, sich über so eine Situation maßlos aufzuregen. Und da muss man vielleicht einmal ganz kurz sich fragen, rentiert sich das eigentlich?
Vor allem, wenn so wenig Chance darauf besteht, dass dann wirklich geahndet wird, selbst wenn derjenige wirklich gefährlich gehandelt hat, was ja auch manchmal vorkommt.
Natürlich ist es die Frage, gefährdet er dann noch andere? Kann man das verhindern? Nur welche Möglichkeiten habe ich? Wenn ich demjenigen dann nachfahre und ich sehe, der drängelt halt ständig weiter, dann kann ich vielleicht mit dem Handy noch eine Aufnahme machen, aber sie sind ja auch im Auto unterwegs. Sie sollen
Das darf man eigentlich nicht.
Das sollen sie ja nicht machen und insofern haben sie auch diese Möglichkeit nicht. Das heißt, sie haben einen Beifahrer dabei. Also man muss das sich schon einmal selber nochmal prüfen, will man das jetzt um jeden Preis machen.
Und vor allem einen Raser zu verfolgen, ist ja auch nicht gerade einfach.
Ja, genau.
Okay, das heißt, da gibt es Grenzen einfach auch im Umsetzen, gerade im Straßenverkehr, wo man ja zunächst mal gehalten ist, selber sicher zu fahren und dann nicht noch irgendwelche abenteuerlichen Verfolgungsjagden auf sich zu nehmen.
Es gibt natürlich noch andere Situationen, wenn wir Anrufe bekommen bei unserer Beratungsstelle, dass sich jemand meldet und sagt, ja, ich glaube, in der Nachbarschaft werden die Kinder geschlagen oder in der Familie gibt es Gewalt. Ich will es ja nur mal gesagt haben, also da erwarten wir eigentlich schon eine Zivilcourage in der Richtung, dass man sagt, okay, ich stehe dazu, ich bin eben daher hilfreich und ich habe das festgestellt und ich stehe Ihnen als Zeuge zur Verfügung, denn solche anonymen Hinweise ist es auch für die Polizei schwer nachzugehen und dann wirklich auch einen Nachweis zu führen. Und da muss man sich halt selber auch nochmal prüfen in der Situation, was wäge ich denn ab? Eine möglicherweise schwierige Nachbarschaft mit einem schwierigen Nachbarn oder aber die körperliche Unversehrtheit eines Kindes oder einer Frau. Und da denke ich, ist die Entscheidung relativ eindeutig.
Das ist ja dann auch, das ist auch so ein Fall, nicht? Das ist ja auch so schwer nachweisbar. Man hat einen Verdacht, man vermutet, hat aber in der Regel ja keine Beweise dafür. Und klar, ich meine, manchen Familien geht's lauter zu, in anderen etwas weniger. Wo ist die Grenze zu ziehen und ab wann muss man da das Jugendamt oder die Polizei verständigen?
Also grundsätzlich, wenn ich das Gefühl habe, dass da deutlich überzogen wird oder wirklich Schläge ausgeteilt werden, ist es für uns immer sinnvoll, das nachzuprüfen. Denn die Fälle, die dann wirklich auftauchen, wo man sagt, naja, das hätte man vorher schon mal auch mitkriegen können. Das ist auch etwas, was man dann in der Zeitung liest und dann fragt man sich wieder, wo ist die Zivilcourage? Und da ist einfach die Grenze sehr fließend. Aber wenn Sie das Gefühl haben, da muss was passieren, da muss man was machen, das kann man so nicht hinnehmen, dann müssen Sie auch was tun.
Aber dann auch mit Namen und dann für
genau. Und dafür stehen Sie natürlich dann auch, müssen Sie auch zur Verfügung stehen. Das ist halt auch in unserem Rechtssystem so, weil wir dann wieder Aussage gegen Aussage haben. Und wenn wir Ihre Angaben dazu haben, dann haben wir auch eine neutrale Möglichkeit, nochmal für das Gericht zu prüfen, liegt jetzt da was vor oder nicht.
Und ist es dann in so einem Fall richtiger, zunächst mal zu der Familie selbst Kontakt aufzunehmen, wo man das den Verdacht hegt?
Natürlich sind Sie nicht verpflichtet, nicht so wie die Polizei, wenn wir von Straftaten erfahren, dass Sie davon auch sofort dass Sie dann zur Tat schreiten. Sie können durchaus, wenn Sie die Geschädigte mal irgendwann sehen, dass Sie mit ihr zunächst mal sprechen. Vielleicht gibt es auch äußere Anzeichen für Gewalt bereits, wo Sie die Betroffene ansprechen können. Natürlich, wenn die sagt, das war jetzt irgendein Sturz oder so, da gibt es ja dann häufig diese Ausreden, dann wird man da nicht sehr viel weiterkommen. Aber Sie können ja der Frau sagen, oder der Betroffenen oder den Betroffenen sagen, dass er nicht alleine ist. Also wenn er Hilfe, Unterstützung braucht, dass sie dann auch zur Verfügung stehen.
Noch ein Fall aus meinem Bekanntenkreis zum Beispiel, da ist es so, die haben eine in der Nachbarschaft eine Familie und die Kinder, kleine Kinder laufen oft auf der Straße rum, ohne beaufsichtigt zu sein. Und da ist dann auch immer die Frage, wo muss man die Eltern an die Aufsichtspflicht erinnern und ab wann muss man jemanden einschalten, der vielleicht doch mal schaut, ob die Eltern da nicht einfach die Kinder an die Luft setzen und sich bis zum Abend nicht drum kümmern.
Natürlich ist es unangenehm, wenn man einen unangenehmen Nachbarn spielen muss. Aber in dem Fall, denke ich, ist das angezeigt, dass man dann mit den betreffenden Eltern spricht und sagt, pass auf, also das funktioniert ja so gar nicht, wenn die Kinder da unbeaufsichtigt auf der Straße rumlaufen, dass man da wirklich immer wieder insistiert und nachfragt. Und vielleicht ist dann irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, das kann ich so nicht mehr hinnehmen, dass man das dann mal überprüfen lässt und dann im Jugendamt Bescheid gibt oder wie auch immer.
Das heißt, Zivilcourage kann bedeuten, sich unbeliebt zu machen.
Selbstverständlich, auch. Genau, das ist keine Frage.
Ja. Sicherheit durch Prävention, Zivilcourage, wie helfe ich mir und anderen? Das ist unser Thema in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Unser Gast im Studio München ist Arno Helfrich. Er ist seit vielen Jahren Leiter der Abteilung Prävention bei der Kriminalpolizei in München. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich auch in diese Sendung mit einzubringen, mit Ihren persönlichen Geschichten. Vielleicht ist Ihnen einmal geholfen worden oder Sie selbst haben irgendwo einschreiten können, auch ohne, dass es jetzt gleich die große Heldentat erforderte, aber wo Sie das Gefühl hatten, es war gut, dass ich das gemacht habe. Oder Sie schildern uns Fälle, haben Fragen an Herrn Helfrich. Ihre Anrufer sind ganz herzlich willkommen unter 089-517-008-008. Die Nummer zur Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb ist 089-517-008-008. Und wir freuen uns, wenn Sie nach der Musik jetzt in dieser Sendung mit uns sprechen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Thema heute Zivilcourage. Wie helfe ich mir und anderen? Sicherheit durch Prävention, das ist der Obertitel einer kleinen Reihe in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit Arno Helfrich. Er ist Leiter der Kriminalprävention bei der Polizei in München. Und wir haben nun einen ersten Hörer, der die 089-517-008-008 angerufen hat aus Herzogenaurach. Es ist Herr Netter. Grüße Sie, Herr Netter.
Grüß Gott. Herr Helferich, ich habe mal eine Frage. Sie haben ja gesagt, man soll eventuell das Opfer ansprechen, wo man ihnen helfen kann. Jetzt eine andere Frage. Wenn jemand aggressiv ist, kann er ja von einem anderen gereizt worden sein. Könnte es psychologisch auch eine gute Entwaffnung des Angreifers sein, wenn man den Angreifer fragt, ob man ihm helfen kann, in bestimmten Situationen zumindest, dass der Angreifer vielleicht dann entwaffnet wird und er hat ja irgendeine Wut, er hat ja irgendeine Aggression. Und wenn man ihn fragt, ob man den Angreifer helfen kann, könnte es dann nicht sein, dass er dann die Aggression auch abbauen kann, dass es auch diese Möglichkeit gibt, nicht nur das Opfer, das vermeintliche Opfer zu fragen, sondern auch den vermeintlichen Angreifer.
Ja, Herr Helfrich, was meinen Sie? Kann das auch mal so ein Trick sein?
Durchaus auch eine Möglichkeit sein. Also Sie sind bei der Wahl Ihrer Mittel aus meiner Sicht relativ offen. Sie sollten lediglich nur im absoluten Ausnahmefall auch sich körperlich einbringen, also sich selber wehren oder vielleicht jemand abwehren, der gerade auf ihren anderen einschlägt. Aber das sind wirklich die absoluten Ausnahmen. Also auch mal den Täter oder den Aggressor anzusprechen, ob man ihm helfen kann, ist durchaus ein Mittel dann, wenn Sie das Gefühl haben, das würde was helfen. Und da sind Sie einfach auch auf Ihr Bauchgefühl ein bisschen angewiesen. Sie müssen die Situation halt einschätzen. Rentiert sich das, also kommt es überhaupt an, die Botschaft, also wenn Sie einen stark Angetrunkenen haben oder einen stark Erregten, dann kommt es einfach nicht an, also der wird dann so einen Tunnelblick haben, aber natürlich kann es in einer Situation, nehmen wir die U-Bahn oder die Bussituation, und da ist es speziell für Frauen ja manchmal so, dass sie sich dann Männer hinsetzen, die dann einfach so diesen Tick, diese Sekunde zu lang schauen, versuchen da Kontakt aufzunehmen, dass man dann zum Beispiel sagt, kennen wir uns? Also dass man den unmittelbar anspricht und ihn so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Denn eigentlich ist ja so ein langer Blick oder so ist ja so eine Überlegenheitsgeste, wo man versucht, die Frau, die man da zu der man dann vermeintlich Kontakt sucht, dass man die ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt und ihr sagt, also ich bin hier der Chef im Ring. Also da können Sie durchaus auch mit einer Ansprache eines Täters für Verwirrung sorgen. Aber das ist wirklich von der Situation abhängig. Da gibt es keinen Fahrplan für so etwas,
weil jede Situation anders ist. Es ist ja die Möglichkeit, ich sage jetzt einmal, man kann ja jemanden reizen, ich sage jetzt einmal bis aufs Blut. Dann kann der sich nicht mehr verbal. Dann kann der sich nicht mehr anders helfen und wird eventuell oder ist in Gefahr, gewalttätig zu werden. Und wenn man in dem Moment ihr den Täter anspricht um Hilfe, ist es, könnte ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht sagt, hilf mir gegen diese verbalen Angriffe des anderen. Das ist nämlich oft nicht so ohne weiteres.
Ja, auch das ist nicht nur einen Schuldigen.
Das ist unbedingt der Täter, sondern das kann ja vorher.
Dann nehmen Sie den aus der Situation raus und kommen Sie mit mir mit. Stellen wir uns woanders hin oder lassen wir das einfach mal. Das haben wir ja auch die Möglichkeiten, wenn am Bahnsteig gepöbelt wird, dass man dann einfach jetzt nicht den Pöbler anspricht, sondern diejenigen, die angepöbelt werden, sagen, gehen wir einfach auf die andere Seite vom Bahnsteig, den lassen wir jetzt einfach da links liegen, da lassen wir uns gar nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn sie dann merken, dass der oder diejenige vielleicht schon ein bisschen sauer wird und vielleicht dann zum Gegenangriff übergeht. Das wollen wir verhindern. Aber da kann das durchaus eine Möglichkeit sein.
Ja, jede Situation ist anders und insofern kann man da kein Schema F anbieten, wie man richtig eingreift. Dankeschön, Herr Netter, für Ihren Vorschlag. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Und wir begrüßen nun Herrn Fritsche. Er ruft uns aus Herborn an. Grüß Sie, Herr Fritsche. Wo liegt Herborn?
Herborn liegt am Fuße des Westerwaldes in Hessen.
Alles klar. Grüß Sie, Herr Fritsche.
Grüß Sie. Ich habe eine Frage. Ich habe mal in eine Schlägerei oder starke Pöbelei ausartende Situation erlebt in einem Nahverkehrszug. Mhm. Meine erste Reaktion war drauf und den Kerl feste packen und ich habe aber nichts gemacht. Da hatte ich hinterher ein schlechtes Gewissen, denn der hat als weiter agiert, hat die betreffende Frau angepackt und hat die, also es war wirklich schlimm. Ich glaube, er war auch leicht unter Drogen. Das war die eine Sache. Da habe ich hinterher gedacht, Mensch, hätte den mal richtig gepackt, der hätte auch Respekt vor dir gehabt. Aber das, so eine erste Reaktion ist ja manchmal, wie Sie auch mehrfach geschildert haben, auch, glaube ich, dann verkehrt, wenn man gleich aus der Reaktion drauf was macht.
Also grundsätzlich ist es so, verkehrt gibt es in dieser Situation nicht. Das ist eine Ausnahmesituation. Was wir unseren Teilnehmern, wenn wir Kurse machen zum Thema Zivilcourage, wirklich raten, ist nicht an den Täter heranzugehen. Sie haben das gesagt, dass er Respekt hat. In dem Moment werden Sie das nicht schaffen, dass der vor Ihnen Respekt bekommt, sondern gehen Sie an das Opfer ran und sagen, passen Sie auf, ich bin jetzt da, kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie zu mir kommen? Wollen wir aussteigen? Wollen wir zum Fahrer gehen? Dass Sie einfach versuchen, die Situation auf diese Art und Weise zu unterbrechen. Und da bitte nicht, aber da haben wir jetzt, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so flapsig sage, aber einen Mann vor uns, der eigentlich genau das macht, was wir von Männern gewöhnt sind in unseren Kursen, dass sie nämlich versuchen, die Situation zu lösen, indem sie auf den Aggressor losgehen. Uns wäre viel wichtiger, das Opfer an der Hand zu nehmen, aus der Situation rauszunehmen. Das schlechte Gewissen kann ich Ihnen nicht nehmen, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, die Situation einigermaßen in den Griff zu kriegen. Also bitte nicht an den Aggressor herantreten, sondern das Opfer unterstützen und aus der Situation rausnehmen.
Ein sehr beherzigenswerter Vorschlag. Wenn er dann gegen mich vorginge, was ja auch gut sein könnte, könnte ich dann reagieren?
Da müssen Sie schauen, dass Sie aus der Situation rauskommen. Wie anfangs erwähnt, ist ja die Zivilcourage durchaus als Folge für mich selber auch unangenehm. Das heißt, ich gehe natürlich auch ein Risiko für mein Leib oder vielleicht sogar mein Leben ein, aber das sollte Sie davon nicht abbringen, sondern Sie sollten dann Ihren Plan weiterverfolgen, wirklich die Situation weg von diesem Aggressor hin zur Nothilfeeinrichtung und zu anderen Fahrgästen. Sie da drüben in der grünen Jacke, helfen Sie mir, wir sind beide hier, wir werden bedroht, rufen Sie die Polizei per Handy oder gehen Sie vor zum Busfahrer oder versuchen Sie über die Nothilfeeinrichtungen an den Türen der Nahverkehrsmittel den Fahrer zu verständigen, der dann wiederum die Polizei verständigt. Also da wirklich auch deutliche Signale setzen und versuchen, der Situation so gut als möglich aus dem Weg zu gehen.
Also wenn er mich direkt attackieren würde, dann würde ich mich natürlich auch gewaltig wehren.
Das ist keine Frage. In dem Moment, wo Sie körperlich angegriffen werden, haben Sie ja auch nach dem Strafgesetzbuch, der Paragraph Notwehr, die Möglichkeit, diesen Angriff, der unmittelbar jetzt stattfindet, abzuwehren. Und da können Sie den wegschubsen, Sie können ihn ans Schienbein treten, Sie können in den Intimbereich treten, wenn Sie sich nicht anders zu wehren wissen. Also da gibt es verschiedene Abwehrmöglichkeiten, um diesen Angriff abzuwehren. Aber dann muss gut sein und dann gilt wieder der Hasenfuß. Das heißt, raus aus der Situation.
Ja, das ist also eine Grundrichtung, die will ich also gerne auch das nächste Mal beherzigen. Ja. Ich habe also Sport studiert und mit Schwerpunkt Karate, was natürlich, also ein paar Dinge kann ich auch noch ganz gut, obwohl, wie Sie eben gesagt haben, die Übung wirklich gewaltig dazugehört, damit man sicher ist.
Richtig, ja.
Aber ich würde zum Beispiel auch mal fürs nächste Mal versuchen, diesen Karate-Schrei, dieses Kiai, ihm ganz stark entgegenzuschreien.
Ja, laut sein.
Das könnte ihn vielleicht, könnte ihn vielleicht beeindrucken.
Ja. Bleiben Sie da bei dieser Linie, werden Sie laut. Das ist auch das, was wir potenziellen Opfern raten. Man kann das auch mit der Trillerpfeife machen. Es gibt so Taschenalarme, das sind so kleine Alarmgeräte, die man in der Handtasche, auch in der Hosentasche mit sich tragen kann, die einen relativ lauten Ton, so ab 100 Dezibel etwa, von sich geben. Dann macht man zum einen andere aufmerksam auf die Situation und zum anderen schreckt es den Täter zunächst ab. Und die Schrecksekunde kann ich nutzen, um mich aus der Situation rauszubewegen.
Noch ein neuer Gedanke. Die paradoxe Intervention, die Sie eben gesagt haben, wir kennen uns doch, hat das überhaupt eine Wirkung?
Das kann eine Wirkung haben. Also ich kann mit keinem Ratschlag, den ich Ihnen gebe, verhindern, dass Ihnen sowas vielleicht doch mal passiert. Aber das ist eine Möglichkeit, das ist einfach eine Chance, die ich habe, indem ich den unmittelbar anspreche. Und dabei aber bitte immer beim Sie bleiben, nie duzen, sondern immer so eine verbale Distanz einhalten, dass auch anderer der Situation gewärtig wird, dass der feststellt, ja okay, wenn der den sieht, dann kennen die sich offensichtlich nicht. Wenn sie also da ins vertrauliche Du, was immer auf Spezi oder so, wenn man es in München sagen würde, dann könnte man den Verdacht hegen, das ist alles nur ein riesengroßer Spaß sozusagen und man kennt sich, sondern schauen Sie, dass Sie da nach außen und auch dem Täter signalisieren, dass Sie distanziert sind von ihm durch das Sie.
Zigarette anbieten.
Bitte?
Könnte ich dem auch eine Zigarette anbieten?
Wenn es der Situation hilft, natürlich. Also es gibt, wie gesagt, es gibt da viele, viele, viele Möglichkeiten, die sind aber immer unterworfen den jeweiligen Situationen und vor allen Dingen den Personen. Und wenn Sie einen Nichtraucher erwischen, hilft Ihnen die Zigarette nichts.
Für mich klar sind und wegweisend. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dankeschön, Herr Fritsche, für Ihren Anruf. Das war so mitten aus dem Leben, Herr Helfrich. Mir ist auch noch hängen geblieben, dass Sie gesagt haben, gerade wenn es um eine Reise in öffentlichen Verkehrsmittel oder irgendetwas, wo andere Menschen drumherum sind, einfach eine Situation ist, dass Sie sagen, die Leute direkt ansprechen. Ja. Sie da mit dem Grünen, bitte kommen Sie mal her, wir werden hier alle angegriffen, dass man die Leute direkt in die Verantwortung zieht. Und Sie da vorne, bitte rufen Sie die 110 an oder so, dass man den Leuten das Gefühl gibt, hier ist jemand, der übernimmt das Kommando.
Genau. Also verteilen Sie da auch Aufträge, sind Sie da wirklich aktiv, sprechen Sie die Leute an, stellen Sie Öffentlichkeit her. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jeder hat ja seine Stimme dabei. Wir sind ja in unserer Gesellschaft eher so die Stillen und die Ruhigen. Kinder sollen sich auch ruhig und ordentlich verhalten. Also richtig laut zu werden, erzeugt auch für einen selbst irgendwie eine unangenehme Situation. Aber in einer Notsituation ist es geboten, weil das andere sonst nicht mitkriegen. Und wenn Sie laut und deutlich einen anderen ansprechen, der da drüben mit der roten Jacke oder mit dem grünen Pullover, dass er Hilfe holen soll, ist das auch ein deutliches Signal für den Angreifer, dass es jetzt nicht nur mit einem Opfer zu tun hat, sondern mit schon zwei Gegnern. Und ich kann Ihnen nur raten, das auch zu machen, vielleicht auch wirklich Frauen anzusprechen. Die sind in der Regel eher gewillt, dann Hilfe zu leisten, sagt zumindest die Forschung. Ich weiß, kann ich jetzt so nicht beweisen. Aber ich denke, das ist völlig egal, wen Sie ansprechen. Wenn Sie jemand ansprechen, dann laut und deutlich. Und wenn Sie in einer Situation sind, wo nicht unmittelbar jemand daneben sitzt, dann raten wir zur Trillerpfeife oder zum Schreien. Schreien Sie bitte um Hilfe. Schreien Sie nicht Feuer, weil es brennt ja nicht, sondern schreien Sie wirklich Hilfe. Benutzen Sie eine Trillerpfeife oder eben besagten Taschenalarm, der mit einer Blockbatterie relativ laut wird und somit zum einen eine unangenehme Situation hervorruft, andere aufmerksam macht und den Täter mal kurzfristig in so eine Schocksituation versetzt, weil mit dem rechnet er wohl nicht.
Ich kenne, Sie haben diesen Taschenalarm genannt, von dem hatte ich noch nie was gehört. Ich kenne aus meiner Jugend, als ich oft mit dem Fahrrad durch ein nachtdunkles Industrieviertel fahren musste, da hatte ich immer Tränengas dabei. Ist so etwas sinnvoll oder nicht?
Das ist, das sind ja etwas, wie soll ich sagen, kritisch, weil ein Tränengas, also eine kleine Dose, auch durchaus nachteilig sein kann für denjenigen, der es benutzt. Wenn sie also Gegenwind haben, dann kriegen sie möglicherweise von der Ladung selber was ab. Es gibt immer wieder Fälle, wo das durchaus hilft. Das hilft dann, wenn ich gezielt sprühen kann, wenn ich den Angreifer so treffe, dass er das auch in die Regionen der Nase bzw. der Augen bekommt, wo es dann wirklich wirkt. Wenn stark angetrunken oder gar unter Drogen stehend, wird es wohl eher nicht helfen. Und insofern ist es aber trotzdem für die meisten zumindest etwas, wo man sagt, ich habe etwas dabei, mit dem ich mich wehren könnte. Sie sollten auch sich mal überlegen, wenn Sie das Gefühl haben, ich fühle mich auf meinem Weg nach Hause, wenn ich vom Theater komme oder von der Arbeit, es wird jetzt dann langsam dunkler, wird also um 5 dann schon dunkel in der Winterzeit. Ich habe ein unangenehmes Gefühl auf meinem Nachhauseweg, dass Sie sich den in aller Ruhe ganz entspannt mal genau anschauen. Wenn eine Situation käme, die mir unangenehm ist, was könnte ich denn jetzt tun? Nehmen wir die Schritte, die speziell für Frauen, die man hinter sich hört, manchmal sehr bedrohlich wirken. Und Sie haben das Gefühl, die werden nicht weniger, die werden nicht leiser. Bleiben Sie einfach mal stehen, drehen Sie sich um und sagen, bitte gehen Sie an mir vorbei, ich habe ein unangenehmes Gefühl. Dann haben Sie vielleicht noch mal einen Kommentar, wo man sagt, was stellen Sie sich so an oder so. Aber Sie haben zumindest die Situation für sich bereinigt und das ist ja zunächst mal wichtig. Dass Sie dann auch vielleicht das Handy in der Hand haben. Meine Tochter macht es häufig so, die ist 15, dass wenn sie von der S-Bahn nach Hause geht, das ist ein Fußweg von 5 Minuten, dass sie mich dann einfach anruft, weil sie dann ein besseres Gefühl hat und sie erzählt mir dann auf ihrem Nachhauseweg, was sie gerade sieht oder was sie halt gerade so bewegt. Aber für sie ist einfach wichtig, jemanden zu haben, der sie, wenn auch nur am Telefon, auf diesem Weg begleitet. Oder sie überlegen sich, wenn es wirklich zu einer Situation kommt, die mir unangenehm ist, wo könnte ich mir jetzt Hilfe holen? Ist ein Lokal auf dem Weg? Wohnt eine Bekannte, bei der ich klingeln könnte? Aber das bitte dann nicht erst in der Situation sich überlegen, wenn es soweit ist, denn da sind Sie in Ihrem Tunnelblick, sondern ganz entspannt in Ruhe sich zu überlegen, bei Tageslicht, beim Spaziergang, das ist jetzt mein Arbeitsweg, wo könnte ich mir Hilfe holen? Und dann haben Sie ein ganz anderes Gefühl. Schauen Sie auf Ihre Körperhaltung, aufrechter Gang, Blick gerade, also nicht nach in sich gekehrt, auch wenn man vielleicht manchmal ganz gerne eher in sich gekehrt ist. Und bitte auch vermeiden, dass Sie Kopfhörer tragen, wenn Sie abends unterwegs sind, noch dazu alleine, weil Sie sich dann eines sehr wichtigen Sinnes, nämlich Ihres Gehörs, berauben. Das heißt, Sie nehmen einfach nicht wahr, was um Sie passiert. Und das ist in solchen Situationen sehr wichtig.
Noch eine ganz kurze Bemerkung, bevor ich die weiteren Hörer mit hineinnehme in die Sendung, die bereits warten. Sie haben gerade die Körperhaltung angesprochen. Das ist auch etwas, was mir auch aufgefallen ist als junges Mädchen. Es gab aus meiner Wohngemeinschaft eine junge Frau, die wurde ständig belästigt, während andere von uns nie belästigt wurden, auf der gleichen Strecke. Das hat schon auch was damit zu tun, was man ausstrahlt vielleicht.
Keine Frage, ja. Denn so ein Aggressor sucht sich ja ganz bewusst seine Opfer aus. Und da ist natürlich dieser erste Anschein, dieser erste Eindruck für ihn auch ausschlaggebend. Also er wird sich niemanden suchen, wo er sofort erkennt, das ist eher ein Gegner, denn ein Opfer, sondern er sucht sich denjenigen raus oder diejenige raus, wo er glaubt, am besten ans Ziel zu kommen. Und das macht er zum Beispiel auch über diesen äußeren Anschein.
Herr Helfrich von der Kriminalpolizei in München, Fachmann im Bereich Prävention, ist unser Gast im Thema Zivilcourage. Wie helfe ich mir und anderen? 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung. Frau Feier hat diese Nummer auch gewählt aus München, also aus Ihrem Wirkungsort. Herr Helfrich, grüß Sie, Frau Feier.
Ja, grüß Gott.
Danke, dass Sie gewartet haben.
Ich habe in den wilden 70ern in New York gelebt, also als es wirklich relativ gefährlich war. Und da, also an der Upper East Side, aber dann auch in Little Italy. Und es ist sehr viel passiert. Man war nie sicher auf der Straße und auch in der U-Bahn nicht, wenn man überhaupt da fuhr, auch im Bus nicht. Und es sind dann so Sachen passiert, dass halt Leute überfallen wurden und die tragen ja alle eine Waffe und die Angreifer erschossen haben. Und dann wurde halt dieser Mann, der sich in Notwehr da gegen die gewehrt hat mit seiner eigenen Waffe, sollte dann verknackt werden ins Gefängnis. Und dann ist ganz New York aufgestanden, hat gesagt, so geht's nicht weiter. Wir müssen uns irgendwie verteidigen und wenn die dann zu Tode kommen, ist es deren Problem. Und ab da hat sich die Bevölkerung zusammengeschlossen und haben sich, also es ging auch ein Aufruf über die Zeitung, da hieß es, wenn einer irgendwo attackiert wird, wir helfen alle sofort. Wir stehen alle sofort auf und gehen hin und helfen dem Opfer. Ob es eine 80-jährige Frau ist oder ein 5-jähriges Kind, wir gehen alle hin und helfen. Und ich sage Ihnen eins, von einem Tag zum anderen war es sehr sicher in der Stadt. Und das war vor Giuliani, der hat dann massiv aufgeräumt. Aber diese Sache hat immer weiter funktioniert. Also ich habe dann noch eine ganze Zeit da gewohnt und es ist nichts mehr passiert.
Also Frau Feier, jetzt mal ganz abgesehen von der ganzen US-Debatte um Waffen oder Nicht-Waffen, haben Sie trotzdem da diese wichtige Botschaft damit rübergebracht? Es braucht vielleicht manchmal auch einen Ruck, dass man sich als Gesellschaft mitverantwortlich fühlt und sagt, nicht nur ich, sondern alle machen das so.
Ja, und es haben nämlich alle auf, ich bin einmal gerannt, weil ich es eilig hatte und sofort haben die Leute mich auf der Straße umringt. Werden Sie verfolgt? Brauchen Sie Hilfe? Und nicht nur eine, sondern es waren bestimmt 10 Leute. Und ich will Ihnen sagen, ich kam hier nach München, also ich war erst in London und dann in Hamburg. Und hier wurde eine Frau von 3 oder 4 Schwarzen, das ist vielleicht jetzt 8, 9, 10 Jahre her, in der U-Bahn angegriffen. Und ich bin laut geworden und habe gesagt, das macht man hier nicht in München und lassen wir die Frauen Ruhe. Ich habe mich nicht an die Frau gewagt, weil ich meine, diese baumlangen Kerle, die äußerst aggressiv waren. Und dann habe ich aber die Männer, die da rumsaßen und Frauen, ich habe gesagt, lassen wir uns alle aufstehen und die Situation da klären. Eine Mauer des Schweigens und die haben gesagt, wenn die sich mit denen einlässt, ist es ihr Problem. Und wenn sie sich einmischen, das ist auch ihr Problem. Die haben mich alle eiskalt stehen lassen. Ich bin dann sofort zum Notruf, hab dem Fahrer SOS, hab gesagt, hier wird jemand attackiert. Man weiß nicht, was es ist. Nächste, übernächste Station kam dann Polizei oder Bahnhofspolizei. Und dann sind die gerannt, die Kerle. Die waren weg wie nix, wie Schmitz Katze. Diese Sache mit die Leute hier aktivieren, da stehen sie wirklich auf dem Schlauch.
Also Sie kennen das ganz, ganz anders und da wird mich mal interessieren, Helfrich, was Sie dazu sagen. Also ja, Frau Feier hat einen konkreten Fall geschildert auch und das ist ja das, was auch immer wieder geklagt wird. Die Leute gucken weg, das passiert ja wohl auch immer wieder. Und
auch,
wäre es da nicht auch ein Ruck, also es, die Frau Feier sagte ja, das war ja auch irgendwann mal, dass man das gesellschaftlich regelrecht beschlossen hat, dass so etwas nicht vorkommen darf in den USA.
Also der Frau Feier kann ich jetzt nur eingeschränkt Recht geben. Also ich erlebe das anders und ich kriege es auch anders rückgemeldet. Es liegt auch schon Zeit zurück, was das Ganze nicht entschuldigen soll. Wir haben immer wieder Situationen, wo nicht geholfen wird. Das ist keine Frage. Aber aus meiner Sicht ist unsere Gesellschaft nicht so aufgestellt, dass man sich untereinander nicht hilft. Da hätten wir ein völlig verzerrtes Bild. Und Sie müssen auch noch mal ganz kurz auf die Zahlen einen Blick werfen, wenn wir wissen, dass allein im öffentlichen Nahverkehr in München 680 Millionen Fahrgäste befördert werden und wir im vergangenen Jahr 2015 279 Gewaltdelikte hatten, wo Körperverletzungen, gegenseitige Körperverletzungen vorgekommen sind, natürlich auch Raubüberfälle, dann ist es relativ oder sagen wir mal verschwindend gering bei 680 Millionen Fahrgästen. Trotzdem bleiben natürlich solche Erlebnisse ganz anders hängen. Sie werden auch anders berichtet. Also die Lage in speziell in München, für die kann ich die Hand ins Feuer legen, ist nicht so bedrohlich, dass man als Frau zum Beispiel auch nicht mehr alleine in der U-Bahn und in der S-Bahn fahren kann. Das ist die Zahlenlage. Es hat nichts mit dem subjektiven Sicherheitsempfinden, so wie es die Frau Feier geschildert hat, zu tun, wo man das Gefühl hat, man ist alleingelassen. Aber grundsätzlich sehe ich es nicht so, dass wir alleingelassen sind.
Ja, nur es hat sie mir jetzt einen konkreten Fall geschildert, wo es dann wohl anscheinend doch so war. Und ich frage mich tatsächlich auch manchmal, ob in Gesellschaften wie der unseren, in der man das Gefühl hat, für alles ist von außen gesorgt und ich zahle meine Steuern und dafür gebe ich die Verantwortung ab, ob das nicht manchmal doch auch so eine Haltung hervorruft, die sagt, da das ist nicht mein Bier, sind die Sicherheitskräfte zuständig und ich habe jetzt einen Termin, wie Sie es eben geschildert haben, ich muss aussteigen, tut mir echt leid, aber genau, das ist nicht meine Pflicht, mich darum zu kümmern. Und ich glaube, das ist ja so das, was sie auch erlebt hat.
Da gebe ich Ihnen auch recht, das kommt auch vor. Das will ich auch gar nicht bestreiten, aber ich glaube, dass es nicht so oft vorkommt, als dass es Methode wäre, sondern was gerne vergessen wird, aber da wird einfach auch weniger berichtet, es wird sehr häufig geholfen. Das sind aber eher so die kleineren Dinge. Also es ist durchaus immer wieder der Fall, dass man feststellt, erleben wir auch aus unserer täglichen Praxis, dass der eine oder andere da hätte eingreifen können und dass man sich eher wegdreht als hingeht. Aber im Großteil der Fälle sehe ich das eher anders.
Dankeschön, Frau Feier, für Ihren Anruf. Und ja, wir hoffen, dass das doch auch gesamtgesellschaftlich immer mehr Standard wird, dass man sagt, wenn jemandem etwas geschieht, dann schaue ich hin. Mhm. Das kann ja auch zum Beispiel mutwilliges Zerkratzen von Autos sein oder irgendwie Beschädigen von Mülltonnen oder so. Das müssen ja nicht immer nur Angriffe auf Personen sein, dass man sagt, das ist, was im öffentlichen Raum geschieht, ist durchaus auch meine Verantwortung mit. Mhm. Ich begrüße einen Herrn, der uns aus Nordrhein-Westfalen anruft, ohne seinen Namen zu nennen. Guten Tag.
Schönen guten Tag. Ich bin Besitzer eines Zweifamilienhauses und habe mittlerweile jetzt ein Paar in der oberen Etage wohnen, die zwei Hunde haben. Und ich habe schon mehrfach die Polizei in den letzten Monaten hier gehabt. Das heißt, die haben die Polizei geholt, weil ich angeblich etwas gestohlen habe. Und umgekehrt machen die mit ihren Hunden hier vor die Haustür Urin und Kot. Und ich war einmal in der Wohnung, irgendwas haben die mich gerufen und da habe ich festgestellt, dass also mehrere Sachen beschädigt sind, Türen, Fenster und Rouladen und so weiter und so fort. Hat die Polizei, machen sie Anzeige, habe ich Anzeige gemacht und die Staatsanwaltschaft und der Mann hat mich sogar noch von der Tür, als ich angeklopft habe, weggeschubst, sodass ich gegen eine andere Mauer gefallen bin. Mhm. Und das sind alles dann Geringfügigkeiten, das wird nicht verfolgt.
Ja, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz ein bisschen auf das Thema eingehen. Es geht jetzt speziell um Zivilcourage und nicht grundsätzliche Schwierigkeiten mit anderen. Aber vielleicht kann Herr Helfricht trotzdem ganz kurz etwas zu Ihrem Fall sagen. Vielleicht hat er doch einen Tipp für Sie.
Darf ich noch kurz ergänzen? In einem Fall habe ich geklopft, da hat das Kind, das ist ein Fünfjähriges, ungefähr über eine Stunde geschrien, nicht geweint, geschrien. Und da habe ich gesagt, ich hole die Polizei, wenn das noch einmal, und ich gehe zum Jugendamt. Da bin ich auch gewesen, wir nehmen den Fall mal auf, mal gucken, ob sich das wiederholt.
Also Sie haben nicht das Gefühl, mit dir so einer Geschichte dann ernst genommen worden zu sein?
Nein, genau so.
Herr Elfrich. Aus der Entfernung ist es natürlich schwierig, jetzt sich ein Urteil zu erlauben, was die Polizei in Nordrhein-Westfalen gemacht hat. Aber ich kann Ihnen im Endeffekt nur raten, dass Sie, auch wenn es noch so Kleinigkeiten wären, dass Sie trotzdem immer wieder eine Anzeige machen. Natürlich kommt beim Einzelfall nicht viel raus. Aber wenn sich das häuft und wenn da immer wieder Übergriffe oder Sachbeschädigungen oder vielleicht auch dieses schreiende Kind, wenn da mehrere Dinge zusammenkommen, dann wird es auch irgendwann für die Staatsanwaltschaft so sein, dass sie das Verfahren eben nicht einstellen, sondern dass man dann auch mal eine Verhandlung anberaumt. Aber da ist es halt im Endeffekt eine Sammelgeschichte. Da fehlt mir jetzt auch hier von München aus der Einblick, was jetzt gemacht wird oder was nicht. Dass es für Sie nicht zufriedenstellend ist, kann ich verstehen. Aber ich kann Ihnen dann nur raten, wirklich dran zu bleiben.
Vielleicht muss man da, Herr Helfrich, einfach auch sein Gewissen prüfen. Manchmal ist es so, dass vielleicht auch die anderen nicht so reagieren, wie sie vielleicht. Es ist ja nicht so, dass die Polizei absolut fehlerlos ist, immer und unbedingt. Es kann natürlich auch sein, dass mal irgendwo an irgendeiner Stelle auch ein Fehler gemacht wird, sich da zu überprüfen und zu sagen, nein, ich habe aber jetzt dennoch den Eindruck und habe das Gefühl, ich muss da jetzt dranbleiben, um dieses Kindes willen, wenn es jetzt um das Thema Zivilcourage geht.
Genau. Also da müssen Sie dranbleiben und da wirklich nach wie vor immer wieder Meldungen machen, dass sich die Häufungen auch für das Jugendamt, wenn das wirklich da der Fall ist, dass da vielleicht eine Misshandlung dahinter steckt, dass das Jugendamt da anders aufmerksam wird drauf.
Wobei ich sagen muss, ich bin Mutter auch und ich habe auch schon manchmal gedacht, ich hoffe, dass die Nachbarn jetzt nicht das Jugendamt rufen, weil manchmal muss man einen sehr trotzigen auch mal eine Weile seinen Unmut äußern lassen.
Aber ich glaube,
und das kann sich von außen dann ist schwer zu unterscheiden, was ist es denn
nun? Keine Frage.
Ja, genau.
Aber wenn es immer wieder vorkommt, dann ist es ja durchaus sinnvoll, das zu überprüfen.
Ja. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute und wir hoffen, dass die Situation da sich klärt, etwas friedlicher wird. Alles Gute Ihnen dafür und ich begrüße Frau Schuster aus Waldkraiburg. Guten Tag,
Grüß Frau Gott. Schuster. Guten Morgen.
Grüß Gott.
An alle. Ich bin einmal im Bus gewesen und der Busfahrer ist losgefahren und dann haben die Jugendlichen von unserer Stadt haben gepöbelt und rumgeschrien und die Leute geärgert. Dann hat der Busfahrer ihnen gesagt, dass es zur Ruhe kommen sollen. Sie sollen aufhören damit. Die haben aber nicht aufgehört damit. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist aber Ruhe. Und dann war Ruhe.
Mhm. Ja, waren Sie deutlich in Ihrer Sprache und in Ihrer Körpersprache wahrscheinlich. Und das hat dann geholfen. Ja, das ist in Ordnung.
Und wenn, vielleicht ist manchmal für die Fahrgäste auch leichter, was zu sagen, weil der Busfahrer ja auch noch den Verkehr im Griff halten muss und so.
Wobei, also gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln der Busfahrer bzw. der Fahrer auch das Hausrecht hat. Das heißt, er kann wirklich dann Fahrgäste, die sich nicht an die Beförderungsbedingungen halten, und da gehört eben auch das anständige Benehmen dazu, dann durchaus einen Platzverweis erteilen können.
Ja, ich wollte noch sagen, mein Verwandter ist auch ein Polizist.
Ja.
Frau Schuster, ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Dankeschön. Und wir sehen, manchmal sind es wirklich diese ganz kleinen Gesten, die auch mal die eine Situation klären können.
Ja, tatsächlich wirken.
Dankeschön, Frau Schuster. Wir kommen zu Herrn Lokam. Er ruft aus Gelsenkirchen an. Grüße, Herr Lokam.
Ja, guten Tag. Guten Tag,
Herr Helfrich.
Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich habe durch einige Sendungen bei Radio Horeb eben bin ich noch stärker zu der Überzeugung gekommen, dass es eben diese Hilfebereitschaft eine Kulturleistung ist. Es gibt ja die Darstellung auch, dass das in anderen Ländern gar nicht so ist. Deswegen gehe ich jetzt auch davon aus, dass hier die Gewaltbereitschaft auf und ab geht. Wird nach meinem Eindruck eigentlich mehr zunimmt. Ich habe als Sozialarbeiter gearbeitet und auch als Lehrer und ich hatte einen Kollegen, der hat eben Gewalttraining gemacht mit Leuten, die straffällig geworden sind. Und ich habe diese Art von Training abgelehnt, weil sozusagen die Brutalität oder die Aggression in das Verhaltenskostüm des Einzelnen dann übergeht. Das mag ja vielleicht auch gewirkt haben dann in dem Moment, aber insgesamt hat sich dabei ja nur gezeigt, dass sich dann die Gewaltspirale weiterdreht. Also insbesondere Frauen haben dann mit voller Härte, sagen wir mal, Karate gelernt oder sonstige Sachen. Also das ist natürlich entscheidend, welchen Habitus jemand hat und was der dann macht, mit welchen Gesten er nach außen geht. Es gibt ja auch sehr viel Lüge an der Stelle, dass das vorgespielt wird und solche Sachen.
Herr Lokam, Ihre Kritik geht dahin, dass wenn man so Kampfsportarten und so lernt, und das dann als Mittel einsetzen will, dass das dann eher in die Richtung geht, ich bleibe in der Gewaltspirale drin?
Ja, ganz genau. Das ist haargenau meine Frage. Ich hatte ja damals eben, wie gesagt, den Kontakt, dass das ein Training war, um Leute davon abzubringen. Man kann die natürlich an der Stelle abholen, wo sie jetzt gerade sind. Die machen ja auch oft Kampfsport oder solche ähnlichen Sachen. Aber insgesamt habe ich jetzt, ich bin also jahrelang auch Bus- und Bahnfahrer und sowas, jahrzehntelang eigentlich, mache ich die Beobachtung, dass dieser Level immer weiter steigt und dass man bereit ist, auch Kinder in der Straßenbahn und anderes dahingehend dann wirklich brutal zu oder auch ungekonnt, unqualifiziert irgendwie zu reglementieren. Also das ist eine sehr schwierige Frage, das ist eine undeutliche Frage, das gebe ich gerne zu. Aber
Herr Lukam, wenn ich jetzt, ich habe vorhin die Zahlen von München zitiert, was wir an Gewaltdelikten tatsächlich verzeichnen, die bei uns auch ins Hellfeld geraten, sprich zur Anzeige kommen. Also wir stellen definitiv fest, dass es keine Zunahme gibt. Es gibt auch bei der Jugendgewalt Untersuchungen aus Niedersachsen zum Beispiel, die das nicht belegen können, dass die Jugendgewalt zunimmt. Ich denke, es ist einfach ein anderes Draufschauen. Es ist eine andere Berichtskultur geworden. Also es werden ja viele Fälle, wenn wir den Fall Dominik Brunner nehmen, zum Beispiel aus München, der hat ja dazu geführt, dass das Thema Zivilcourage wirklich an die Öffentlichkeit gekommen ist. Da gab es damals einen Uli Hoeneß, der im gefüllten FC Bayern Stadion vor 70.000 Leuten dazu sich auch geäußert hat und die Gesellschaft aufgerufen hat, da dagegen zu halten. Und ich glaube, das funktioniert schon. Trotzdem, wenn in München wieder was passiert in öffentlichen Verkehrsmitteln, wird es so berichtet, als dass es jeden Tag so wäre. Und wir sind halt als Menschen wahrscheinlich eher geneigt, so einen schlimmen Einzelfall als die Regel darzustellen. Und die ist es definitiv nicht. Es ist nicht so, dass die Leute nicht helfen und es ist nicht so, dass die Gewalt zunimmt. Was natürlich einem Opfer nichts hilft, also derjenige, der mal eine auf die Mütze kriegt, der wird es selbstverständlich anders sehen. Aber das ist nicht so. Ich fahre jetzt seit fast 40 Jahren öffentliche Verkehrsmittel in die Arbeit und kriege immer wieder mal Situationen mit, aber es ist nie so gewesen, dass ich persönlich zum Beispiel angegriffen werde. Mag es vielleicht an meiner Größe, an meiner Körperhaltung liegen, aber es ist nicht so, dass da ständig und ununterbrochen überall irgendwas passiert. Aber man ist halt gerne als Mensch bereit, an das zu glauben, was mit großen Lettern in bestimmten Zeitungen berichtet wird.
Ja. Ja, Herr Lukam, danke schön noch einmal, aber vielleicht auch noch die Frage an Herrn Helfrich. Mhm. Wie ist das mit solchen zum Beispiel Kampfsportarten und so? Kann das manchmal sinnvoll sein, einem Täter zu signalisieren, also entweder zum einen mal auch Regeln zu lernen für den Umgang mit körperlicher Gewalt. Ich erinnere mich ganz banal im Kindergarten, da die Jungs, die raufen ja gerne und unsere Kindergärtnerin haben das, finde ich, ganz toll gelöst. Mhm. Wenn sie merken, da kocht bei den Jungs so ein bisschen das hoch und da sind so ein bisschen zu viele Aggressionen im Spiel, dann machen sie offiziell einen kleinen Ringkampf und dann wird dann ganz offiziell nach den Regeln des Ringkampfes miteinander gerungen und dann hat sich das Ganze auch ein bisschen gelöst. Mhm. Das heißt, es kann ja auch sein, dass wenn man etwas in eine Form bringt und die klaren Regeln unterworfen ist, dass dann manches auch besser abläuft, als wenn jetzt zum Beispiel so eine Gewaltbereitschaft völlig ungeregelt verläuft.
Na, keine Frage ist, dass natürlich Selbstverteidigung mir aus solchen Situationen helfen kann. Aber das kann nicht sein, dass ich, weil ich jetzt unzufrieden bin damit, dass jemand in der U-Bahn raucht, dass ich dann mit ihm einen Ringkampf veranstalte, sondern es geht aus meiner Sicht nur darum, dass ich mir in gewissen Situationen helfen kann. Und das sind aber nur Verteidigungstechniken, das sind keine Angriffstechniken, denn ich werde ja angegriffen und da habe ich die Möglichkeit, mich zu verteidigen. Und wenn ich Selbstverteidigung lerne und es regelmäßig übe, dann weiß ich, wie ich mit einer Ohrfeige, die mir angedroht wird, oder wenn mir jemand ins Gesicht schlagen will, wie ich diesen Schlag abwehren kann. Aber dann muss gut sein. Mhm. Wenn dieser Angriff abgewehrt ist, dann ist auch für mich die Selbstverteidigung beendet. Und dann kommt die Polizei, so wollen wir mal hoffen, die sich dann auch um den Täter kümmert. Also das ist nicht die Aufgabe des Opfers, dann sozusagen den Angreifer frisch verpackter Polizei zu übergeben und nach den Regeln der Selbstverteidigung niedergestreckt zu haben. Also das ist damit aus meiner Sicht nicht gemeint.
Das wird auch in den Kursen auch, denke ich mal, bei verantwortlichen Anleitern verantwortungsbewussten nicht anders vermittelt.
Ja, das glaube ich auch. Genau. Mhm.
Dankeschön, Herr Lokam. Und wir begrüßen nun Frau Lugert, die uns aus Gauting anruft. Grüße, Frau Lugert. Guten Tag.
Grüße Sie. Grüß Gott, Frau Lugert. Grüß Gott. Ich wollte zu der Bemerkung von Herrn Helfrich sagen, dass ich so einen Alarm habe und der ist in einem Schlüsselanhänger drinnen, also den hat man dann auch ziemlich schnell greifbar und den kann man beziehen in so Versandhäusern, die alles haben. Haushaltssachen und.
Ich denke, wer Internet hat, der wird sowas finden, ja, unter dem richtigen, ja, Stichwort. Also genau. Sie haben das Gefühl, da, ja, fühlen Sie sich schon sicherer mit.
Ja, und ob. Das ist ja so ein schrecklicher Ton. Ich glaube, dass da jeder Angreifer auch erschrickt.
Sie, ja, sollten einfach dafür sorgen, wenn ich das kurz erwähnen darf, dass der dementsprechend laut ist. Also wir gehen von einer Dezibelzahl von 100 bis 120 aus, weil dann merkt man das, dann hört man es auch, weil im Freien verliert sich ja so ein Schall dann doch relativ schnell.
Vielen Dank, Frau Lugert, dass Sie da noch kurz erzählt haben, wie Sie das handhaben. Dankeschön. Und zuletzt noch in dieser Sendung ein letzter Hörer ist Herr Altenburger aus Radolfzell. Guten Tag, Herr Altenburger. Sind Sie noch da? Herr Altenburger scheint nicht mehr da zu sein. Dann, Herr Helfrich, kommen wir zum Schluss noch mal auf eine kurze Zusammenfassung. Mhm. Wenn ich es richtig so behalten habe, ist zunächst einmal Ihre Botschaft, wichtig ist, dass wir hinschauen, nicht wegschauen, ja, nicht uns nicht irgendwelche leichten Ausreden dann vorgaukeln, die uns sagen, ach, ich habe eigentlich gut Grund, jetzt da mich nicht mit zu befassen, sondern wenn etwas ist, dann bitte hinschauen, notfalls stehen bleiben. Und lieber einmal zu viel die Polizei rufen als einmal zu wenig. Dann habe ich gehört, dass es wichtig ist, in einer solchen Situation zuzupacken und andere Menschen auch mit, die rundherum stehen, mit in die Verantwortung zu nehmen, dass das oft auch Druck aus der Situation nimmt, wenn da viele stehen. Und dann zuletzt die Haltung bei sich selbst immer wieder zu überprüfen, bin ich auch bereit, etwas einzusetzen, um anderen zu helfen? Mhm. Also meine Zeit, notfalls auch, ja, in die Situation hineinzugehen, ohne zu sehr darauf zu schauen, habe ich mich jetzt 100% abgesichert, dass auch mit mir gar sicher nichts passiert. Dann kann man Schwächeren nicht helfen.
Ein gewisses Opfer zu bringen, das ist in der Zivilcourage einfach drin, und sei es immer ein zeitliches Opfer. Und was ich zum Schluss noch bitten würde oder verstärken würde, machen Sie sich da schlau. Die Polizei bietet selbst Behauptungskurse an, wo bestimmte Situationen nachgespielt werden, wo man das üben kann, wo man sich gemeinsam in der Gruppe überlegt, welche Reaktion wäre sinnvoll, was ist geboten, um dann wirklich auch Handlungssicherheit zu haben. Und wenn ich handlungssicher bin, dann tue ich auch was in solchen Situationen und schaue nicht weg.
Ab welchem Alter ist das?
Wir machen das für die Erwachsenen ab 18 Jahren, setzen aber bereits durch Multiplikatorenkurse mit Hilfe der Lehrer in der Schule schon an. Das gilt jetzt aber nur mal für München, wo wir bereits in der Grundschule erste Tipps zur Zivilcourage geben, Kindern zu zeigen, dass sie auch Situationen aus ihrer Sicht sich befreien können, beziehungsweise auch anderen helfen können.
Sicher auch etwas, was in der Familie vorgelebt wird und dadurch, richtig, auch weiter vermittelt wird. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Arno Helfrich, Leiter der Kriminalprävention bei der Polizei in München, beim Polizeipräsidium München, Leiter der Kriminalprävention und des Opferschutzes. Vielen Dank. Sie hatten schon früher mal eine Sendung bei Radio Horeb. Am 3. Juni war das, Sicherheit durch Prävention auf Nummer sicher, damit Ihre Gutgläubigkeit nicht enttäuscht wird. Das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nachhören im Internet, im Podcast bei Radio Horeb. Oder Sie können bei Radio Horeb anrufen beim CD-Dienst. Da können Sie eine CD, einen Mitschnitt bestellen unter 08328 921 120. Ich danke Ihnen für die heutige Sendung, Herr Helfrich. Alles Gute. Und ich verabschiede mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Danke, dass Sie dabei waren. Ihre Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.